Ich habe mitbekommen, dass in eurer Gemeindegruppe angekündigt wurde, worum die Predigt heute gehen soll. Und jetzt muss ich euch enttäuschen, wir haben das geändert. Wir hatten ja gestern schon unseren gemeinsamen Abend, wo wir ein bisschen über die Gefährdetenhilfearbeit geredet haben. Und wir haben nicht alles geschafft und haben gedacht, dass wir den letzten Teil dann heute als Predigt hier umsetzen werden. Es gibt so ein paar Dinge in meinem Leben, auf die passe ich sehr, sehr gut auf. Mein Schlüssel, mein Portemonnaie und mein Handy. Die drei Sachen, die brauche ich immer bei mir. Und manchmal kommt es dann zu dieser Situation, dass ich die Straße entlang gehe und mir einfällt irgendwas oder ich befürchte, ich habe irgendwas davon vergessen, verloren oder was weiß ich, es ist weg. So, und dann stehe ich plötzlich, halte ich an, stehe dort und klopfe meinen ganzen Körper ab, alle Taschen, die ich da so habe. Das, glaube ich, sieht von der Seite sehr komisch aus. Vielleicht denken die Leute, ich will so einen neuen Trend setzen und irgendeinen Tanz neu kultivieren oder so. Aber dabei habe ich nur Angst um meine Sachen, dass ich sie verloren habe. Ich weiß nicht, welche Dinge das in eurem Leben so sind, wo ihr sehr darauf achtet, dass ihr diese Sachen nicht verliert. Weil wenn jemand eine dieser drei Sachen in die Hände bekommt und es nicht gut mit mir meint, dann können schlechte Dinge damit passieren. Dann kann mir richtig Schaden zugefügt werden. Und deswegen achte ich sehr darauf, was mit diesen Dingen passiert. Jetzt gibt es eine Sache in unserem Leben, die über die Maßen wertvoll ist, die so wichtig in unserem Leben ist, dass wir eigentlich alles daran setzen sollten, darauf aufzupassen. Aber oft tun wir es eben nicht. Oft lassen wir diese Sache sehr offen liegen, lassen alle möglichen Einflüsse darauf zukommen, lassen viele verschiedene Leute oder Dinge etwas damit tun, was sie nicht tun sollten, und es kann Schaden damit passieren. Und ihr werdet es jetzt schon ahnen, es steht an der Wand, es geht um unser Herz. Wir sollten unser Herz behüten. Es gibt einen sehr bekannten Vers dazu, wer weiß, wo das steht vielleicht. Genau, Sprüche 4, 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, warum? Denn von ihm geht das Leben aus. Und ich möchte mit euch heute etwas sehr Persönliches besprechen, aber wir sind ja unter uns, da ist das in Ordnung, da kann man das mal machen. Ich möchte mit euch darüber reden, welche Rolle Sucht in eurem Leben spielen könnte und wie du einen Ausweg finden kannst. Jetzt mag es sein, dass du hier sitzt und sagst, ey, was ist mit dem Typen da nicht in Ordnung? Wir sind doch hier, wir sind doch die Guten, also wir sind ja die Frommen hier in Verden. Ne? Wir sind ja nicht, lungern ja nicht irgendwo in der Gegend rum und bei uns ist alles kaputt. Also wenn du über Sucht reden willst, dann solltest du irgendwo anders hingehen. Wir sind ja die, die helfen, ja? Nicht die, die Hilfe brauchen. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen Realismus in unserem Leben brauchen. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, und jetzt nehmt das nicht persönlich, sondern als eine selbstprüfende Aussage, ich glaube, wir alle haben mächtigen Schaden. Also alle, die wir hier sitzen, wir haben, also bei uns läuft da irgendwas nicht in Ordnung. Ja, wenn wir voneinander wüssten, was vielleicht heute Morgen noch in unserem Kopf abgelaufen ist, wenn wir voneinander wüssten, was wir uns vielleicht gestern Abend noch auf unserem Handy reingezogen haben, würden wir uns vielleicht gar nicht mehr so freundlich gegenseitig ins Gesicht schauen. Vom Potenzial ist das, was bei uns abläuft, eine ganz große Katastrophe. Wir sind potenziell Mörder, Vergewaltiger und was wir jetzt alles noch aufzählen könnten. Ja, und ich glaube auch, dass ich damit jetzt nicht übertreibe. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Berufskrankheit von mir, weil ich so viel mit Leuten zu tun habe, die das halt zugeben. Und deswegen projiziere ich das auf alle anderen. Sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle richtig ein Problem haben. Dass wir auf der Schwelle zur Sucht stehen. Manchmal viel, viel näher, als es uns lieb ist oder als wir wahrhaben möchten. Wir versuchen auch immer so ein bisschen diesen Satz zu prägen, die Jungs in der Gefährdetenhilfe, die geben das wenigstens zu. Die sagen das öffentlich und wir alle anderen sollten uns davon vielleicht ein kleines bisschen was abschauen. Also, wie gesagt, ich möchte euch nicht ein Problem einreden, das ihr nicht habt, sondern das, was heute passieren soll, ist eigentlich ein Plädoyer dafür, mal wirklich gut reflektiert, ehrlich, selbstkritisch auf das eigene Leben zu schauen. Und das haben wir heute vor. Behüte dein Herz. Eine Aufforderung, die die Bibel an uns alle richtet. Ja? Und das wollen wir uns etwas genauer anschauen. Einige, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich so ein bisschen Probleme mit Zeiten habe. Deswegen habe ich meine Uhr hier liegen und ich bemühe mich. Ich habe jedes Mal das große Vorhaben, das zu schaffen. Wir werden sehen, was passiert. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, möchte ich auch noch einmal beten. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, wenn wir in unsere Welt hinausschauen, wenn wir auf uns selber schauen, dann stellen wir immer wieder fest, dass einige Dinge irgendwie im Argen liegen, dass einiges nicht passt. Und wir versuchen, dort rauszukommen, aber immer wieder laufen wir irgendwie vor die Wand. Und es kann ein Zeitpunkt kommen, an dem wir resignieren. Aber wir wollen auf dich schauen, wir wollen auf denjenigen sehen, der Sünde besiegt hat. Nicht als irgendeine schöne Geschichte, die wir uns erzählen, sondern als eine historische Wahrheit. Und darauf wollen wir uns berufen. Wir wollen darauf schauen, was dein Wort uns zu sagen hat. Mutig sein, darauf einzugehen, dir zu glauben, dir zu vertrauen und daher unser Leben zu gestalten. Amen. Wenn wir jetzt anfangen, über dieses Thema zu reden, werde ich einen längeren Anlauf nehmen. Es kann sein, dass ihr zwischendurch denkt, hat der Typ in seiner Predigtvorbereitung vielleicht sein Predigtthema vergessen und ist irgendwo anders gelandet. Ich hoffe, dass ihr mit der Zeit merken werdet, wie sich der Kreis schließen wird. Die Jungs aus meiner WG, die werden wahrscheinlich gleich ein bisschen gelangweilt weghören, weil die das ständig hören, aber Wiederholung ist ja die Mutter allen Lernens. Ich hoffe, ihr werdet ein bisschen was mitnehmen. Ich möchte nämlich mit dem Begriff Weltanschauung anfangen. Weltanschauung ist so ein ganz großer Begriff. Man könnte den auch mit diesen Redewendungen oder Begriffen wiedergeben. Das ist so die Brille, durch die ich die Welt sehe. Oder es sind Grundannahmen, es ist mein Weltbild. Es sind Denkvoraussetzungen oder einfach die Sicht der Dinge. Vielleicht ein ganz einfaches, plattes Beispiel dafür, wenn wir heute Morgen hier im schönen Verdener Land aufstehen und wir sehen gerade noch, wie die Sonne aufgeht. Werden wir, davon gehe ich aus, die wir hier sitzen, zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir sagen, ey, das sieht so wunderschön aus, besonders hier in Verden, da muss ein Gott hinterstehen. Denn so etwas kann nicht irgendwie zufällig passiert sein. Das ist durch unsere Weltanschauung geprägt. Also ich sehe etwas und das, was ich sehe, muss ich in irgendeiner Art und Weise interpretieren. Und diese Interpretation hängt von meiner Weltanschauung ab. Steht ein Atheist hier in Verden auf, wird er auch sagen, wunderschön, was ich hier sehe, aber dann werden Sätze fallen wie, das hat Mutter Natur aber schön gemacht. Also auch ein Atheist wird nicht auskommen, das irgendwie zu personifizieren, aber seine Weltanschauung sagt ihm, es gibt keinen Gott und deswegen ist meine Interpretation davon irgendwie eine andere. Alles, was wir sehen, was wir beobachten, darauf müssen wir reagieren. Ja, und unsere Reaktion hängt von unserer Weltanschauung ab. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, hat jeder von uns eine Weltanschauung? Irgendjemand hier unterwegs ohne Weltanschauung? Keiner. Ja? Jeder von uns hat eine Weltanschauung, zwangsläufig. Ob du dir darüber bewusst bist oder nicht, aber du hast eine Weltanschauung, weil du auf alles irgendwie reagierst. Die Herausforderung für uns ist es nun, eine bewusste Weltanschauung zu haben. Zu wissen, warum denke ich, was ich denke und warum handle ich deswegen auch so, wie ich handle. Es wäre jetzt sehr spannend, einmal mit euch darüber ins Gespräch zu kommen, wie unsere Weltanschauung zustande kommt. Es sind viele, viele verschiedene Quellen. Die wir hier jetzt zusammensitzen und uns für sehr fromm halten, wir würden sagen, natürlich ist es die Bibel, die Gemeinde, die Erziehung meiner frommen Eltern. Und Eltern wünschen sich sowieso, dass ihre Kinder sagen, nein, meine Weltanschauung ist nur von meinen Eltern und ist alles gut und schön. Aber die Realität zeigt uns, dass das oft eben doch ein bisschen anders ist. Wir werden feststellen, das wäre jetzt auch wieder spannend, mit euch so eine Probe zu machen, dass alle mal ihr Handy rausholen und wir uns unsere Bildschirmzeiten gegenseitig erzählen und auf welcher App wir wie lange gewesen sind. Und spätestens in diesem Moment werden wir merken, oh, meine Bildschirmzeit ist doch ein bisschen länger als die Zeit, die ich mit diesem Buch hier verbringe, täglich, über Wochen, über Monate, vielleicht über Jahre schon. Unsere Prägung kommt gar nicht so stark aus diesem Buch hier. Sondern unsere Prägung kommt auch sehr stark eben aus den sozialen Medien, aus den Nachrichten, die mich mehr reinziehe, aus allen möglichen Informationsquellen, die kommen. Meine Kollegen, mit denen ich mich treffe, meine Freunde, meine Verwandten, meine Familie, die Bildungseinrichtungen, in denen ich mich bewege, all das prägt mich. All das macht etwas mit mir, all das setzt meine Weltanschauung zusammen. Und ich habe jetzt folgende These. Ich behaupte, dass meine Sicht der Dinge oder meine Weltanschauung, je nachdem, welchen Begriff wir benutzen, bestimmt, wie ich heute lebe und entscheidet darüber, wie ich Handlungen und Gedanken bewerte. Sie definiert Ziel, Sinn und Auftrag in meinem Leben. Und ich hoffe, ihr merkt jetzt schon ein kleines bisschen, dass das eine wichtige Sache ist. Es wird ein bisschen kritisch. Je nachdem, wie sich meine Weltanschauung gebildet hat, entscheidet das darüber, was ich heute tue. Und deswegen ist es für uns als Christen so wichtig, dass wir es schaffen, eine ganz bewusste Weltanschauung zu haben. Zu wissen, wovon lasse ich mich prägen? Was sind die Einflüsse in meinem Leben, die eben mein Denken irgendwie formen und dementsprechend bestimmen, was ich heute tun werde? Und das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr persönliche Sache, das Ganze mal irgendwie durchzudenken. Ja, sich zu überlegen, okay, was habe ich getan und warum habe ich das getan? Welche Gedanken standen dort vorgeschaltet? Und ich glaube, dass wir als Christen zunehmend das Problem haben, dass unsere Weltanschauung nicht mehr aktiv und bewusst christlich gestaltet wird. Wir kommen gerade hier in Deutschland aus einer Phase, in der das Christentum über lange Zeit selbstverständlich war. Es wurde vorausgesetzt. Wir mussten gewisse christliche Grundannahmen nicht durchdenken, weil einfach alle so gedacht haben. Es war der Konsens, eine Art Krückstock, an dem wir gegangen sind. Dieser Krückstock bricht nun aber zunehmend weg. Unsere Gesellschaft ist nicht mehr christlich. Wir reden von einem postchristlichen Zeitalter. Gewisse Grundannahmen, die wir bisher immer für gut und richtig gehalten haben, sind weggebrochen. Die gibt es nicht mehr. Wir als Christen stehen plötzlich in der Situation, dass wir die Art und Weise, wie wir gedacht haben, rechtfertigen müssen. Und das fällt uns irgendwie immer schwerer, weil wir darin nicht ausgebildet wurden, weil wir dementsprechend vielleicht nicht erzogen wurden, weil es auch in unseren Gemeinden nicht gemacht wird. Und Leute, das müssen wir immer aktiver tun. Wir müssen uns gegenseitig wieder helfen, unser christliches Denken zu begründen. Denn wenn wir das nicht machen, dann werden wir ganz automatisch das übernehmen, was uns umgibt. Und dort merken wir, das ist ganz oft eben nicht christlich. Oder es ist irgendwie so ein schwimmender Übergang. Es wird schwammig. Und das Resultat davon ist, dass wir nach und nach immer mehr das Ganze zwar irgendwie christlich verpacken, aber von den Inhalten her ein unchristliches Leben führen. Und wir merken es irgendwie nicht. Manchmal denken wir noch, wir sind so die letzte Bastion der Bibeltreue, wenn einer feststeht, dann sind wir es. Aber eigentlich passt das alles gar nicht mehr. Wir wurden von unserer Gegenwartskultur wie so eine Dampfwalze überrannt, aber denken, alles ist in Ordnung, alles passt. Ja, das ist so das erste Plädoyer, das ich euch geben möchte. Arbeitet bewusst und aktiv an einer christlichen Weltanschauung, an einem guten christlichen Denken. Ansonsten werden wir von dem, was uns umgibt, einfach überrannt. Und wir verlernen es, gut und richtig zu unterscheiden. Warum erzähle ich das Ganze? Jetzt im Zusammenhang mit Sucht oder vielleicht eine Folie hier noch. Also wir müssen uns immer die Frage stellen, was ist eigentlich das Ziel? Was möchte ich mit dem bewirken, was ich heute tue? Meine bescheidene Interpretation oder Sicht auf unsere Gesellschaft ist, dass die meisten Dinge, die wir tun, auf drei große Motive zulaufen. Das sind die Motive, also ich habe das hier genannt, Motive einer säkularen, also einer nicht christlichen, einer nicht geistlichen Weltanschauung, sind Wohlstand, Sicherheit und Genuss. Je nachdem, in welcher Lebensphase man gerade so steckt, dominiert mehr das eine oder das andere. Für junge Menschen ist Genuss das Wichtigste, was es überhaupt nur gibt, oder Spaß haben, Unterhaltung. Deswegen entscheiden sich junge Menschen auch ganz selten für irgendeine Sache, weil sie immer damit rechnen, es gibt noch irgendetwas Besseres, wo mir noch ein bisschen mehr Unterhaltung und Spaß geboten wird. Ich habe früher ja eigentlich mal Bankkaufmann gelernt und die beste Zielgruppe, um Versicherungen zu verkaufen, waren junge Eltern. Das haben wir in Seminaren richtig gelernt, ne? Was für Schreckensszenarien man jungen Eltern so aufzeichnet, die haben ja alle Versicherungen abgekauft. Ja? Also dieses allerhöchste Ziel von Sicherheit. Ja? Und macht das vielleicht mal selber in eurem Leben, versucht die Entscheidungen, die ihr getroffen habt, mal so auf den allerersten Anfangspunkt zurückzudenken und ihr werdet feststellen, Wohlstand, Sicherheit und Genuss ist ganz, ganz oft dabei. Und die Frage oder die Spannung, in der wir jetzt stehen, ist der Punkt, dass wir uns fragen müssen, okay, passt das mit einer christlichen Weltanschauung zusammen? Und ihr merkt schon, dass wir über jeden dieser Punkte auch noch mal lange reden könnten. Ich möchte hier vier Punkte ganz kurz aufführen, was Motive einer christlichen Weltanschauung sind. Das, was die Bibel uns mitgibt, ist, dass sie sagt, Leute, das Ziel, das ihr haben solltet, ist, in die Ebenbildlichkeit Jesu hineinzukommen. Weniger von uns, mehr von ihm. Weniger die Prinzipien dieser Welt, mehr von dem, was er gesagt hat. Ja? Demut ist beispielsweise einer dieser Begriffe. Wer von uns strebt danach, demütig zu sein? Das, was unsere Gesellschaft uns sagt, ist Ellenbogen raus und sieh zu, dass du zu deinem Ziel kommst. Keiner denkt an dich, also denk wenigstens du an dich und vorwärts geht's. Das, was die Bibel uns aber sagt, ist, Leute, strebt danach, demütig zu sein. Achte dich selber geringer, achte den anderen höher. Guck nicht darauf, was du möchtest, sondern guck darauf, was den anderen hilft. Ist das wirklich ein Ziel? Ich meine, wenn wir als Christen jetzt hier so zusammensitzen, dann werden wir das intellektuell schon so bekennen. Ja, wir kennen ja die richtigen Antworten, wir wissen, was man sagen muss. Ja, aber ist es auch wirklich das, was du tatsächlich umsetzt? Ist es wirklich das, was du leben möchtest? Ja, wenn die Geschwister aus der Gemeinde unter der Woche mal zu dir kommen würden und sehen, wie du lebst, passt das mit dem zusammen, was du sonntags bekennst? Ist es dein Ziel, Gott zu verherrlichen? Das ist so ein Ding, das unser Kopf voll explodieren lässt, weil wir eben in einer absolut egoistischen, egozentrischen Gesellschaft leben, in der es nur darum geht, dass ich mich präsentieren möchte. Wenn wir ehrlich sind, stehen wir doch morgens mit dem Gedanken auf und fragen uns, wie kann ich dieser Welt wieder zeigen, wie toll ich bin? Ja, und wenn ich nicht schön bin, muss ich wenigstens lustig sein oder sonst irgendetwas können. Aber es geht darum, nach außen hin zu zeigen, wer ich bin. Die Bibel sagt uns, völliger Quatsch, du stehst nicht im Mittelpunkt. Es geht darum, dass die Größe Gottes gezeigt wird und nicht du selbst. Ist es dein Ziel, Gott zu kennen und zu lieben? Es gibt eine Definition des ewigen Lebens in der Bibel. Das ist Johannes 17, Vers 3, dort heißt es, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, was? Erkennen. Ist es dein erklärtes Ziel, Gott kennenzulernen? Oder ist es dir wichtiger, die Bundesliga-Tabelle auswendig zu können? Oder was weiß ich, was man alles noch so machen muss? Ja? Möchtest du Gemeinschaft mit Gott haben? Und wir merken jetzt hier, und ich baue das ganz bewusst so schwarz-weiß auf, weil Wohlstand, Sicherheit und Genuss sind nicht jetzt absolut in sich böse, aber die Art und Weise, wie wir das umsetzen und wie wir Schwerpunkte setzen, passen eben nicht mit dem überein, was dort unten steht. Was ist dein Ziel? Was möchtest du? Warum rede ich jetzt darüber im Zusammenhang mit Sucht? Ich glaube nämlich, dass wenn wir uns ein Leben angewöhnen, in dem es nie um Gott geht oder wenig um Gott geht, sondern irgendwie immer nur um uns, gewöhnen wir uns Dinge an, die uns von ihm wegziehen. Wir suchen nach einer Zufriedenheit, die wir irgendwie nicht bekommen können. Und an dieser Stelle wird das menschliche Herz wichtig. Wenn die Bibel über das menschliche Herz spricht, dann redet sie über das Zentrum des menschlichen Wesens. Das ist so die Schaltzentrale, wo alles zusammengeführt wird, was wir als Mensch sind. Das sind so die Bestandteile von Persönlichkeit, unser Charakter, Emotionen, Verstand und Wille. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie über das menschliche Herz spricht. Das menschliche Herz ist auch ein anderer Ausdruck dafür, wenn wir eben diesen Begriff Weltanschauung benutzen. Ja, unsere Weltanschauung sammelt sich, biblisch gesehen, in unserem Herzen. Und unser Herz bestimmt unser Verhalten. Wir wollen einmal in ein paar Bibelstellen hineinspringen. Markus 7, die Verse 21 bis 23 ist eine der grundlegendsten Stellen darüber, was unser Herz ist und was dort eigentlich so abgeht. Die Pharisäer sind in einer Diskussion mit Jesus. Sie wollen ihn überführen, sie wollen ihm zeigen, dass die Art und Weise, wie er Dinge beschreibt, nicht richtig ist. Und Jesus erklärt ihnen, dass sie völlig falsch liegen. Sie möchten ihm nämlich erzählen, dass es wichtig ist, was man zu sich nimmt, was in den menschlichen Körper hineingeht. Das würde jemanden unrein machen. Und Jesus sagt ihnen, wie die Dinge wirklich liegen. Markus 7, 21 bis 23 sind sehr bekannte Verse. Ich gehe davon aus, dass euch das nicht unbekannt ist, aber es ist immer wieder mal gut und wichtig, dass wir uns nochmal vor Augen führen, was bei uns eigentlich so abgeht. Dort steht, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Man könnte irgendwie sagen, diese Verse beschreiben unsere Werkseinstellung. So sind wir einfach. So kommen wir aus dem Werk heraus. Ja, das ist das, wie wir einfach sind. Da ist nicht viel Gutes. Die anderen Verse schlagen auch in die gleiche Kerbe nochmal rein. Wenn unser Herz, also unser Verhalten bestimmt und wir feststellen, da ist nicht viel Gutes drin, werden wir auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass das, was wir tun, nicht gut ist. Ja? Wir müssen uns also die Frage stellen, was ist in meinem Herzen drin? Wer oder was regiert mein Herz? Römer 1, 24 bis 25. Römer 1 ist ein sehr grundlegendes Kapitel darüber, was bei uns als Menschen falsch läuft. Und dort heißt es dann, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei, in Ewigkeit. Amen. Wir als Menschen ticken so, wir sind so geschaffen, das ist nichts Böses, sondern wir sind so, dass wir anbeten wollen. Wir brauchen etwas in unserem Leben, wo wir uns voll rein investieren, wo wir sagen, das ist die Sache, für die ich lebe. Keiner von uns kann ohne so etwas leben. Irgendwas haben wir immer. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir eben ihn anbeten sollen. Ja, weil das uns die größte Erfüllung geben wird. Wir sind zu diesem Zweck geschaffen. Wenn ich jetzt Simon sagen würde, Simon, nimm diesen Stuhl, geh raus und grabe damit ein Loch. Würdest du das tun? Nicht, weil du bist ja vernünftig. Ja? Ich hoffe immer, dass du dann Ja sagst, weil du Angst vor mir hast, aber das hast du auch nicht getan. Ja? Er würde es nicht machen, weil es einfach dumm ist. Der Stuhl ist nicht dafür geschaffen. Ja? Aber genau das tun wir mit unserem Leben. Wir tun mit unserem Leben etwas, wozu wir nicht geschaffen wurden. Wir fangen an, Dinge anzubeten, die nicht Gott sind. Etwas, was er geschaffen hat, fangen wir anzubeten, anstatt den Schöpfer. Und das ist ein Problem. Deswegen gehen Dinge kaputt. Und wir müssen anfangen, wieder dorthin zurückzukommen. Wir brauchen ein erneuertes Herz. Wir brauchen wieder Leben in unserem Herzen. Psalm 51, Vers 19, das ist ein Psalm, nachdem David von seiner Sünde mit Bathseba überführt wurde. Und dort sagt er, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Oder wir gehen Jeremia 31, 33, das können wir noch einmal zusammen aufschlagen. Jeremia 31, 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also, die Argumentation, die ich jetzt die wir jetzt verfolgen, ist die, wir haben ein Herz, das wir haben prägen lassen. Oft eben leider mit sehr, sehr schlechten Sachen. Wir haben dort Dinge, die wir anfangen anzubeten, von denen wir uns Erfüllung, Zufriedenheit, Glück erhoffen. Und wir alle, die wir hier sitzen, haben dort etwas. Also was, so unterschiedlich wir hier auch gerade sind, das eine, was uns miteinander vereint, ist, dass wir glücklich sein wollen. Wir alle wollen Zufriedenheit haben. Also ich habe zumindest noch nie irgendwo ein Seminar gefunden mit dem Titel, wie kann ich möglichst unglücklich sein? Ja, sondern es gibt Seminare in die andere Richtung. Wie kann ich möglichst glücklich sein? Das ist das, was uns alle miteinander verbindet. Und wir alle haben Methoden gefunden, wie wir das umsetzen. In unterschiedlichster Art und Weise. Das Problem bei diesen Methoden ist aber, dass wir immer wieder feststellen, irgendwie funktioniert es doch nicht. Irgendwie ist es doch nicht das, was ich brauche. Und das fängt mit ganz kleinen Sachen an. Ja? Das fängt damit an, ne, wir haben ja auch jugendliche Teenager sitzen, es kommt ein neues Computerspiel raus und du denkst, Alter, mein Leben ist gerettet. Ein Spiel, auf das ich schon immer gewartet habe, alle meine Langeweile ist dahin, ich habe endlich etwas, womit ich meine Zeit füllen kann. Aber was passiert mit diesem Computerspiel? Es verliert seinen Reiz. Es ist irgendwann durchgespielt. Was brauchst du dann? Entweder brauchst du ein neues Computerspiel oder du setzt auf irgendwas anderes um. Vielleicht erzählt dir irgendeiner deiner Kumpels, wenn du beim Zocken kiffst, dann knallt das noch ein bisschen mehr. Das ist alles ein bisschen interessanter. Ja? So, jetzt bin ich gleich halt ziemlich hart eingestiegen. Aber es können ganz andere Sachen, vielleicht auch harmlosere Sachen sein. Ja? Es ist eine Serie, die du auf Netflix oder Amazon Prime guckst. Es ist irgendeine andere Beschäftigung, irgendetwas, was dir so wichtig ist, von dem du sagst, wenn ich das nicht mehr habe, dann ist mein Leben richtig doof. Dann bin ich nicht mehr glücklich. Und wir fangen an, hier ein Suchtverhalten zu kultivieren. Ja? Wo wir nämlich immer wieder merken, okay, ich habe da etwas, was gibt, das gibt mir Glück und Zufriedenheit, aber irgendwann passt es nicht mehr. Dann muss ich entweder die Intensität erhöhen, es irgendwie häufiger machen, heftiger machen, oder ich brauche einen Substanzwechsel. Und ich hoffe, dass ihr an dieser Stelle jetzt eben merkt, wie nah wir vielleicht schon an einem Suchtverhalten dran sind, als es uns lieb ist. Ja? Diese Mechanismen laufen bei uns allen ab. Dafür müssen wir nicht in irgendeine Drogenszene hineingehen und mit dem Finger auf Heroinabhängige zeigen, sondern bei jedem von uns sind diese Mechanismen vorhanden. Und versteht mich jetzt nicht falsch, es gibt manche Dinge, die sind an sich neutral und gut. Ja, es ist nicht immer grundsätzlich schlecht, ein Computerspiel zu spielen oder sich eine Serie anzugucken. Aber wenn ich anfange, dort in einen Mechanismus hineinzugeraten, wo das Ganze unkontrolliert für mich wird. Ich meine, wer von euch hat diese Dinge schon erlebt, dass er gesagt hat, ich wollte nur eine Folge gucken, aber dann kommt die zweite, dritte, vierte, fünfte dazu. Ich will nur ganz kurz auf YouTube Shorts, nur ganz kurz einmal Instagram ein bisschen scrollen und dann guckst du auf die Uhr und es sind 1, 2, 3, 4 Stunden vergangen. Du hast die Kontrolle verloren. Und jetzt könnten wir auch noch darüber reden, was biochemisch im Körper abläuft. Dieser Dopaminausstoß, jedes Mal, wenn du weiter scrollst auf Instagram oder YouTube Shorts. In dem Moment ist das biochemisch nichts anderes als das, was bei Drogen passiert. Ja? Und wir müssen anfangen zu verstehen, dass dort aber eine geistliche Dimension davon abhängt. Und dieses Ding mit der Weltanschauung ist so wichtig, weil wir eine klare Sicht darauf brauchen, was problematisches, nicht gutes Verhalten ist. Denn je nachdem, wie du eben die Welt siehst, wirst du sagen, ey, ist doch überhaupt kein Problem. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, vielleicht den ganzen Tag am Rechner oder am Handy zu verbringen, weil ich bekomme in diesem Moment doch das, was ich haben möchte. Ich wollte doch Ablenkung haben. Ich wollte doch Zerstreuung haben. Ich habe mein Ziel erreicht. Eine ganz typische Diskussion zwischen Eltern und Kindern ist ja folgende. Die Kinder sind schon zu Hause, dann kommen die Eltern von der Arbeit und von wo auch immer nach Hause, sehen, dass das Kind die Aufgaben, die es bekommen hat, nicht getan hat. Sehen vielleicht, das Kind war den ganzen Tag nur am Rechner oder am Handy oder sonst irgendetwas und sagen dem Kind, Kind, sei nicht so lange am Handy. Das ist nicht gut für dich. Wie reagiert das Kind darauf? Das Kind guckt die Eltern mit so großen Augen an und sagt, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Mir geht's gut. Ja? Ich habe diese Ablenkung bekommen, ich habe diesen Genuss gehabt. Das ist doch genau das, was ich haben wollte. Ja? Und merkt ihr, worauf das hinausläuft? Ja? Wir machen in Bielefeld Straßenarbeit, sind dort mit den Leuten im Gespräch. Dann gehe ich zu den Leuten hin und sage, ey Leute, hört auf, Drogen zu nehmen, hört auf zu kiffen, hört auf, dieses oder jenes zu machen. Sie gucken mich an und sagen, warum? Die Drogen helfen mir dabei, zu vergessen, was ich erlebt habe. Die Drogen helfen mir dabei, über mein Problem zu stehen. Ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Ja, und wir merken, wie hier Weltanschauung aufeinanderstoßen. Ja? Deswegen, es bringt nie etwas, einfach nur zu sagen, hör auf, Drogen zu nehmen, hör auf, so viel am Rechner zu hängen, sondern wir müssen darauf hinarbeiten, eben das Herz zu verändern, die richtigen Ziele zu haben. Darauf ausgerichtet zu sein, was wirklich gutes und gelingendes Leben im Sinne Gottes ist. Und das brauchen wir für uns selbst aber auch. Wir müssen uns dort selber sehr kritisch hinterfragen. Was ist dein Ziel, wenn du an dieses Gerät gehst? Was ist das Ziel bei allen Dingen, die du tust? Ja, Selbstreflexion ist an dieser Stelle eine sehr, sehr wichtige Sache. Aber für diese Selbstreflexion brauchen wir irgendwie eine Schablone, auf die wir das legen. Ja, irgendein Hintergrund, der uns deutlich macht, ist das gut oder ist das schlecht? Und die Geschichte von uns Menschen ist ja eine Geschichte davon, dass wir einfach unfähig sind, das selber zu beurteilen. Wir kriegen das nicht hin. Deswegen müssen wir unsere Weltanschauung von diesem Buch prägen lassen. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine intellektuelle Übung, die ich mit euch hier mache, ne? Oder weil mir langweilig gewesen ist oder so, erzähle ich euch so ein Zeug, sondern das ist höchst praktisch. Ja? Jede Handlung von uns beginnt in unserem Denken. Jeder Tat geht ein Gedanke vorher. Und wir müssen daher wissen, was bei uns passiert. So, ich gucke auf die Uhr. Ich bin auch gut dabei. Aber hier gehen wir ein bisschen schneller drüber weg. Wir können alles an die Stelle Gottes setzen. Damit beten wir diese Dinge an und praktizieren Götzendienst und geben uns einer potenziellen Sucht hin. Ja, und das müssen wir verstehen. Götzendienst ist nicht irgendetwas, was bei irgendwelchen Indianern in Südamerika im Regenwald passiert, sondern es ist etwas, was ganz praktisch in unserem Leben los ist. Vielleicht lesen wir eine dieser Stellen, Timotheus 6, 1. Timotheus 6, Vers 10. Dort heißt es, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ja, das heißt, diese Liebe zum Geld, das Geld an sich ist nicht das Böse, aber diese Liebe zum Geld ist in diesem Moment meine Weltanschauung, ist das, was mich antreibt, ist das, was so zu Beginn meines Handelns steht. Und das führt dazu, dass Dinge kaputt gehen. Ja? Fangt an, euch zu fragen, was eure vielen kleinen Götzen in eurem Leben sind. Und diese vielen kleinen Götzen sind die Einfallstore von Sucht in unserem Leben. Wir haben mal selber versucht, so eine Definition von Sucht aufzuschreiben. Es ist so, es gibt ja so eine richtige wissenschaftliche Sparte, die sich Suchtforschung nennt. Und wenn du dort 10 Wissenschaftler fragst, bekommst du 12 Definitionen. Und wir haben mal versucht, so eine Definition aufzuschreiben, ist jetzt hochwissenschaftlich. Ja, also wenn ihr mal irgendwo was Wichtiges schreibt, könnt ihr uns zitieren oder so. Dort haben wir gesagt, das Potenzial zur Sucht befindet sich in jedem Gedanken oder in jeder Handlung, die mich davon abhalten, mein von Gott definiertes Ziel, meinen Sinn und meinen Auftrag zu erfüllen. Eine Sucht liegt vor, wenn diese Gedanken und Handlungen in einer hohen Regelmäßigkeit, unkontrolliert, zwanghaft und in einer ansteigenden Intensität stattfinden. Und da könnt ihr euch auch selber mal wieder hinterfragen, wo habt ihr aufgrund der Dinge, mit denen ihr zu kämpfen habt, mal eure Pflichten vernachlässigt? Wo habt ihr deswegen mal richtig Probleme bekommen? Wo habt ihr festgestellt, dass es diesen Kontrollverlust gibt? Ja, oder wo ihr so eine Toleranzverschiebung auch habt, wo ihr gesagt habt, so eine Stunde am Tag ist gut und irgendwann sind es dann 2, 3, 4, 5 Stunden geworden. Ja? Und das Ganze steigert sich dann eben rein. Wenn wir die Biografien unserer Jungs uns anschauen und das mit ihnen einmal so durcharbeiten, steht zu Beginn ganz oft irgendwie so harmlose Sachen eben wie Zocken oder zu viel am Handy sein. Und das ist oft der Beginn dazu, dass es irgendwann dann eben in Drogen hineingeht. In Alkohol, ja, weil sie eben gemerkt haben, dass das, was am Anfang steht, reicht nicht mehr. Ich brauche eine viel härtere, eine stärkere Stimulation. Und beobachtet das mal bei euch, wo solche Entwicklungen sich vielleicht schon abzeichnen. Wie gehen wir nun damit um, wenn wir merken, dass da etwas nicht gut ist? Das Erste, was wir benötigen, ist dieses Eingeständnis, dass wir kaputt sind, dass wir Sünder sind, dass da nicht viel Gutes in uns ist. und dass wir deswegen Hilfe brauchen. Solange wir der Überzeugung sind, dass bei uns die Dinge ja eigentlich noch passen, wird es nicht vorwärts gehen. Ja? Wir reden ja immer davon, dass das, was bei uns in den Wohngemeinschaften passiert, so ein Mikrokosmos davon ist, was eigentlich überall bei uns abläuft. Ja? Wie ich schon anfangs gesagt habe, wir alle haben eigentlich den gleichen Schaden. Und wir stellen bei unseren Jungs fest, solange sie glauben, dass irgendwas noch in Ordnung ist, ja, dass sie ja nicht so schlimm sind, wie es bei anderen der Fall ist, und dass sie irgendwas noch im Griff haben, so lange wird es keine Entwicklung geben. Und das, was wir vor Gott brauchen, ist diese Kapitulation, diese vollständiges Eingeständnis, wir sind kaputt und verloren. Wir brauchen seine Hilfe. Ansonsten werden wir das, was er am Kreuz getan hat, niemals vollständig für uns in Anspruch nehmen, weil wir ja meinen, wir könnten es irgendwie noch alleine machen. Vielleicht machen wir das, um die Dringlichkeit davon nochmal zu haben, lesen wir die Römerstelle gemeinsam. Römer 3, ab Vers 9. Oder ich fange ein bisschen später an, bei Vers 10. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und wir machen nur einmal bis dahin, das reicht, um uns zu zeigen, was bei uns wirklich Sache ist. Dann müssen wir verstehen, dass Heiligung ein Kampf ist. Das habe ich gestern auch schon erwähnt. Ich habe so den Eindruck, dass in unserer westlichen Christenheit und auch zunehmend in unseren Freikirchen das Verständnis vorhanden ist, dass christliches Leben irgendwie immer schön sein muss. Das muss sich immer gut anfühlen. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann passt da irgendetwas nicht. Aber ich glaube, dass das ein großes Missverständnis ist. Natürlich spricht unser Glaube auch unsere Emotionen an. Und wir wünschen uns, dass unser Denken und unsere Emotionen im Gleichschritt in einer positiven Weise vorwärts gehen. Aber es ist nicht immer so. Manche Dinge sind schwierig. Manche Dinge benötigen einen Kampf. Und das ist das, was die Bibel uns ganz deutlich sagt. Die Bibel benutzt ein hartes Vokabular, das oft aus dem Sport oder auch aus dem Militär kommt. Wir haben hier den Kampfpreis, den Leib besiegen, mit Ausdauer laufen. Christsein ist kein Sonntagsspaziergang, bei dem man sich irgendwie den Bauch kratzt und ein bisschen auf die Blumen schaut, sondern Christsein ist ein harter Kampf. Und wenn wir unvorbereitet, unbewaffnet dort hineingehen, dann werden wir kaputt gemacht und haben keine Chance. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es einen Kampf gibt. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass wir auch unseren nachfolgenden Generationen wieder lehren müssen. Wodurch hat Jesus unser Heil bewirkt? Dadurch, dass er irgendwie so ein schönes Bilderseminar gemacht hat oder so? Nein, sondern dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist. Er hat gelitten und dadurch ist etwas Gutes gekommen. Wisst ihr, die schlechten Dinge in unserem Leben, für die müssen wir nichts tun. Die passieren einfach, das läuft so. Ja? Aber dafür, dass etwas Gutes passiert, darum müssen wir uns bemühen. Und das müssen wir wieder schärfen, dieses Bewusstsein dafür. Ansonsten werden wir bei jeder Kleinigkeit, die irgendwie schwierig wird, einknicken. Und das hat wieder etwas mit Weltanschauung zu tun. Deswegen werden wir, wenn etwas kompliziert wird, ganz schnell zu irgendwelchen Mitteln greifen wollen, die uns das Leben einfach schöner machen. Aber dadurch werden wir nicht vorwärts kommen. Dadurch verschieben wir das Problem und manchmal wird es sogar noch schlimmer. Ja, ihr merkt, wie wir immer wieder an diesen Punkt der Weltanschauung zurückkommen. Und jetzt kommen wir noch an einen wichtigen Punkt, den wir auch gestern schon besprochen haben, aber ich möchte das noch einmal betonen. Ein paar oder viele dieser Dinge, die wir heute besprochen haben, da könntest du auch drauf kommen, wenn du kein Christ bist. Dass Eigenschaften wie Selbstdisziplin wichtig sind, dass wir uns um manches bemühen müssen, auch kämpfen müssen, das verstehst du auch, wenn du nicht unbedingt mit Jesus unterwegs bist. Aber es gibt einen Unterschied. Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Der eine Unterschied ist die Zielrichtung. Wir sprechen momentan in unserer Gesellschaft ja immer wieder von solchen Begriffen wie Selbstoptimierung. Ja, werde die beste Version von dir selbst. Habt ihr das schon mal gehört? ist so ein ganz, ganz wichtiger Begriff geworden. Aber worum geht es in diesem Moment? In diesem Moment geht es um mich. Ich möchte für mich die beste Version von mir selbst werden und nicht für die anderen. Das heißt, die Zielsetzung ist eine völlig andere. Wir reden davon, dass es um den Herrn geht. Und in diesem Moment bekommen wir auch eine ganz große Entspannung. Wenn du plötzlich weißt, dass ich nicht mich selbst präsentieren muss, dann fällt dir eine Last von den Schultern, wie du das nicht vorstellen kannst. Das heißt, die Zielrichtung ist eine andere, aber auch der Weg dahin ist ein völlig anderer. Wenn du Christus nicht kennst, musst du die Sache alleine erarbeiten. Du musst dich da alleine durchackern. Und wirst immer wieder feststellen, ich krieg's nicht hin, ich drehe gleich durch. Und deswegen bist du wieder versucht, dir irgendwelche Mittelchen zu nehmen, die dir das Leben vereinfachen. Aber wir haben von der Bibel her die einzige Hoffnung und das ist Gnade. Und Gnade ist auch wieder so ein Wort, mit dem wir um uns schmeißen, ohne manchmal zu wissen, was das jetzt genau bedeutet. Aber da steckt wahnsinnig viel hinter. Edward Welch, ein guter Buchautor, hat mal gesagt, die Bibel erwartet nie von uns, dass wir Gottes Befehle an uns hören, ohne gründlich Gottes Wirken für uns in Christus zu betrachten. Paulus beginnt und beendet alle seine Briefe mit Gnade sei mit euch. Durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, wird Selbstbeherrschung möglich. Es ist die allgegenwärtige Gnade, die uns erzieht und lehrt, Nein zu sagen. Und das ist das, worauf wir uns verlassen können. Wir stehen in diesem Kampf nicht alleine. Wir haben den Herrn an unserer Seite, der uns hilft, in dieser Sache vorwärts zu kommen. Und das ändert alles. Wisst ihr, wir haben bei uns in der Gefährdetenhilfe mal einen Mitarbeiter gehabt, der hat für sein Leben gern Bäume gefällt. Ja, das war immer ganz lustig. Also wir fällen oft Bäume und manchmal haben wir Kunden, die sich bei uns melden und sagen, oh, ich habe hier einen Baum, ich weiß nicht, ob man den noch retten kann. Können Sie mal vorbeikommen und gucken, ob man da noch was tun kann? Und dann ist er gekommen und hat immer so getan, als ob er sich den Baum anguckt, ist da dreimal drumherum gegangen und hat am Ende sowieso immer gesagt, den müssen wir fällen, ist keine Chance mehr. Ne? So, dann fällen wir, also will er den Baum fällen. Dann stellt euch mal vor, wir hätten ihm ein Taschenmesser gegeben, um diesen Baum zu fällen. Was hätte er gemacht? Der war so verrückt, der hätte das versucht. Aber wäre er irgendwie vorwärts gekommen? Überhaupt nicht. Der hätte da so ein bisschen an der Rinde rumgekratzt und er würde völlig frustriert aufhören. Weil es einfach nicht geht. Du kannst mit einem Taschenmesser keinen Baum fällen. Aber so fühlen wir uns als Christen manchmal, wenn wir vor dem Problem unseres Lebens stehen. Wenn wir diese Sünden, die uns immer wieder kaputt machen, Pornografie, von der wir nicht lassen können, und dann stehen wir dort und sagen, wir kriegen es nicht hin. Wir fühlen uns wie so ein kleiner Junge mit einem Taschenmesser, der einen Baum fällen soll. Und in diesem Bild gesprochen ist die Gnade jetzt die beste Stielkettensäge, die du überhaupt nur bekommen kannst. Es ist immer noch Arbeit. Du musst sie in die Hand nehmen, du musst sie hochheben und etwas tun, aber dann geht das da durch wie Butter. Es funktioniert. Leute, wenn wir versuchen, aus uns selbst heraus diese Früchte zu erwirken, dann werden wir durchdrehen. Dann werden wir am christlichen Leben wahnsinnig werden. Dann wird das christliche Leben für uns nicht diese Freude und Erfüllung sein, von der alle anderen immer reden, sondern wir werden irgendwann nichts mehr damit zu tun haben möchten. Aber wenn wir die Sache mit dem Herrn tun, dann wird das Freude sein. Und dann werden wir Dinge erleben, dann werden wir Dinge überwinden, was wir früher nie für möglich gehalten haben. Ein paar ganz praktische Sachen noch. Gehe Gefährdungen aus dem Weg. Wenn du weißt, dass es bestimmte Menschen gibt, wenn du mit ihnen zusammen bist, wird Mist passieren, dann breche diese Beziehungen ab. Wenn du weißt, dass du bei bestimmten Beschäftigungen oder wenn du einsam bist, auf Seiten im Internet gehst, auf die du nicht gehen solltest, dann versuche das zu vermeiden. Ja, wir dürfen nicht denken, dass wir irgendwann so einen Status als Christen bekommen, wo wir über jede Sünde erhaben sind, sondern Dinge werden schwierig sein. Und wenn du weißt, wo deine Schwachstellen sind, dann gehe diesen Gefährdungen aus dem Weg. Lass dich kontrollieren. Es gibt diesen Begriff des Rechenschaftspartners. Lass Menschen in dein Leben hineingreifen. Das ist das, was keiner von uns gerne haben möchte. Wir sind sehr individualisiert. Wir möchten nicht, dass gewisse Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Wir brauchen jemanden, der in irgendeiner Art und Weise uns sagen darf, was Sache ist. Nicht in einer bösen Art, wo jetzt jemand kommt und wie so ein Diktator über mich herrschen möchte, sondern ein liebevolles Aufeinanderachten. Kämpfe um gute Gewohnheiten. Es gibt auch wissenschaftliche Forschung darüber, wie lange es dauert, bis man sich gute Gewohnheiten angewöhnt hat. Die Bibel spricht immer von diesem Prinzip, dass wir nicht einfach nur eine schlechte Sache lassen sollen, sondern dass wir dafür etwas Gutes einsetzen sollen. Und dort wird es auch immer wieder darum gehen, dieses Gegenüber von Fallen und wieder aufstehen, von sich anstrengen und sich wohlfühlen. Und unterstützt euch darin. Erzählt euch davon, was ihr gerade versucht, euch anzugewöhnen. Gute Dinge, die Gott die Ehre geben, die dich und andere Menschen vorwärts bringen. Kämpfe um gute Gewohnheiten. Und suche Gemeinschaft und tue Gutes. Deswegen gibt es Gemeinde. Deswegen sollen wir nicht alleine in dieser Welt stehen, weil wir wissen, dass wir uns untereinander brauchen. Und fange an, dich nicht mehr um dich selber zu drehen. Fange an, dir zu überlegen, was kann ich für den anderen Gutes tun. Ihr jungen Leute, die ihr setzt, schockt mal eure Eltern, geht zu ihnen und sagt, Vater, Mutter, gib mir ein Projekt. Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Eure Eltern werden völlig aus dem Häuschen sein. Ja, aber das ist das, was euch selber auch helfen wird. Wir werden ganz oft gefragt, woran kann man merken, ob es jemand geschafft hat, aus einer Sucht herauszukommen? Und das ist eine sehr komplexe Frage, die auch so einfach nicht zu beantworten ist. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass es ein Kriterium gibt, nämlich das, wenn jemand anfängt, ein Diener zu sein. Und Diener ist ja jetzt kein positiver Begriff, oder? Also ne, manchmal höre ich so junge Menschen miteinander reden und die beschimpfen sich dann so als Knecht oder so, ne, du Knecht. Ja? So, man will ja selber nicht der Knecht sein, sondern man will der Bestimmer sein. Aber auch hier stellt die Bibel die Weltanschauung wieder auf den Kopf. Es ist gut, ein Diener zu sein. Es ist gut, sich nicht um sich selbst zu drehen. Und das hilft dir, eine ganz andere Sicht auf dieses Leben zu bekommen. Das hilft dir eben, aus diesem Kreislauf von Sünde und Sucht auszubrechen. Wir haben uns zu Beginn die Frage gestellt, was so wertvoll ist, dass wir anfangen müssen, es um jeden Preis zu behüten. Und wir haben gesehen, es ist das Herz. Wir müssen unser Herz behüten und alles daran setzen, dort etwas Gutes hineinzusetzen, es biblisch zu prägen, eine Weltanschauung zu bekommen, die uns hilft, wirklich durch dieses Leben zu kommen und wirklich den Widrigkeiten dieses Lebens zu begegnen. Und wir haben gesehen, dass uns das dann gelingen wird, wenn wir uns auf Jesus ausrichten. Er ist die Antwort auf die Dinge, die uns in diesem Leben schwerfallen. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht in irgendwelchen phrasenhaften Sätzen hängen geblieben sind, die für euch irgendwie auch so nebulös scheinen, sondern dass wir es hinbekommen, das ins praktische Leben hineinzutragen. Und dass wir merken, dass Jesus wirklich der ist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Behüte dein Herz. Amen. Vielleicht noch den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir hören noch ein Abschlusslied.